Schlagt mit mir Epheser Kapitel 4, Vers 30 auf. Es geht in dem Zusammenhang um das würdige Leben eines Christen. Und Paulus sagt, dass wir die guten Eigenschaften anziehen sollen und die schlechten Eigenschaften ausziehen. Wir sollen nicht lügen, sondern die Wahrheit miteinander reden. Nicht zornig sein in sündiger Weise, sondern gerechterweise in Gottes Absicht zornig sein. Nicht dem Teufel Raum geben. Wir sollen nicht stehlen, sondern vielmehr mit unseren Händen arbeiten, um etwas zu geben zu haben. Und aus unserem Mund soll kein schlechtes Wort kommen, sondern nur was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Und dann sagt er folgenden Satz. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und über diesen Satz wollen wir uns Gedanken machen. Nun nicht nur über diesen Satz, sondern wir werden das nutzen, um uns über den Heiligen Geist generell mehr Gedanken zu machen, weil mir scheint, dass wir oft nur ein sehr eingeengtes Verständnis vom Heiligen Geist haben oder auch manchmal vielleicht ein sehr weit gefasstes zusätzlich zu dem, was in der Bibel steht, an eigenen Vorstellungen, wie wir uns denken, dass der Heilige Geist sei. Und ich fürchte auch, dass viele von uns zwar glauben, dass der Heilige Geist Gott ist und eine Person ist, es aber anhand der Bibel nicht zeigen könnten. Und wir wollen uns heute über diese Dinge Gedanken machen. Aber über allem steht diese eine Aufforderung, der eine Befehl, den wir hier in diesem Vers haben: Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und das ist die Botschaft, die jeder von uns heute mit nach Hause nehmen sollte, ganz gleich, wie viel er sonst noch von allem versteht oder behalten kann. Betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes, denn er ist Gott und er tut göttliche Werke. Das sind die drei Punkte, über die wir uns heute Gedanken machen wollen. Und Paulus schreibt hier, nachdem er einiges von dem geschrieben hat, was wir tun sollen als Christen und was wir nicht tun sollen, so mittendrin hinein sagt, und nebenbei, betrübe nicht den Heiligen Geist Gottes. Mache ihn also nicht traurig. Wir würden vielleicht fragen, womit könnten wir den Geist Gottes betrüben oder traurig machen? Bei uns Menschen ist es ja oft so, dass wir den anderen traurig machen, wenn wir ihn enttäuschen. Ja, er hat etwas Besseres von uns erwartet, wir können diese Erwartungen nicht erfüllen und schon sind wir wieder geschlagen und wir haben, den anderen dann traurig gemacht, ihn betrübt. Aber das ist nicht der einzige Teil, wie wir Menschen einander traurig machen und betrüben, indem Dinge passieren, die uns enttäuschen, die uns kränken. Wenn wir jetzt den Zusammenhang anschauen, den Kontext, und das ist das Erste, was wir immer tun müssen, dann merken wir sehr schnell, ohne großartig Bibel auslegen zu können, worüber geht es in dem gesamten Zusammenhang, vor allem dem Vers davor, es geht ums Reden. Kein schlechtes Wort komme über deinen Mund, sondern nur eines ist, das gut ist, damit es dem Hörer Gnade gibt. Betrüb nicht den Heiligen Geist Gottes. Nun, vielleicht würden wir sagen, im engeren Sinne, wenn wir schlechte Worte sprechen, generell nicht gut reden, unseres Gottes nicht würdig sind mit unserem Reden, dann betrüben wir den Geist Gottes. Wenn wir jetzt den gesamten Zusammenhang nehmen würden wollen, ab Vers 25 oder sogar noch weiter, dann können wir sagen, generell, wenn wir nicht das leben, was Gott von uns möchte. Wir haben in Kapitel 63 des Jesaja-Briefes ein Beispiel dessen, wie Israel den Heiligen Geist betrübt hat. Vielleicht hat Paulus damals, als er diese Verse an die Epheser geschrieben hat, genau daran gedacht. Lass uns einmal Jesaja 63 aufschlagen. und lesen. Jesaja schreibt davon, wie Gott Israel erwählt hatte und er wollte an Israel Gnade erweisen. Und Gott sagte sich, es ist ja mein Volk, es sind meine Kinder, sie werden mir schon nicht untreu werden. Und so wurde Gott ihr Retter. Und bei all der Bedrängnis von Israel war er dabei und rettete sie. Ja, seinen Engel, der vor seinem Angesicht stand, den hat er geschickt, um Israel zu retten. Wir würden vielleicht sagen, Gott hat höchstpersönlich mit seinem höchsten Personal dafür gesorgt, dass Israel immer wieder gerettet wird. Gerade damals vom Zusammenhang können wir erahnen, es geht um den Auszug aus Ägypten. Sie aber, Vers 10, Jesaja 63, Vers 10, sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Und da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Nun, vielleicht ist das die Stelle gewesen, die dem Paulus vor Augen schwebte, als er sagte, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Schauen wir, wenn wir diese Stelle hier in Epheser genauer anschauen, dann sehen wir, Paulus hat eine Menge von Dingen gesagt, die sie jetzt als Christen tun sollen. In einer gewissen Weise haben wir einen Auszug aus Ägypten erlebt, so wie Israel damals. Israel ging aus Ägypten. Sie haben die Sklaverei hinter sich gelassen und sie sind jetzt in ein neues Leben hineingegangen. Und Jesaja spricht sehr menschlich, als hätte Gott menschlich gedacht. Und Gott sagt, ich rette sie wie meine Kinder, sie werden mir ja schon nicht untreu sein. Und dann die Enttäuschung, Israel glaubt Gott nicht, sie murren gegen ihn und sind ihm immer wieder ungehorsam. Und letztlich wurde Gott selbst ihr Feind. Und vielleicht können wir dieses Bild hier zugrunde legen. Paulus sagt, ihr seid aus dem alten Leben herausgekommen. Jetzt habt ihr ein neues Gesetz des Christus in euren Herzen und das habt ihr, weil ihr den Heiligen Geist in euren Herzen habt. Und jetzt seid nicht wie Israel, indem Gott sagt, ich rette euch zu einem neuen Leben und Israel wieder zurück nach Ägypten will. Sondern jetzt, wo ihr zu einem neuen Leben erweckt worden seid, jetzt, wo ihr eure ganzen alten Charaktereigenschaften ablegt und ein neues Leben lebt, wie göttliche Menschen, als wärt ihr Gottes Kinder, betrübt nicht den Heiligen Geist. Der Geist wird euch leiten, Gottes Charakterzüge anzunehmen. Er wird euch leiten, göttlich zu leben. Aber wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch weigert, göttlich zu werden, nach Gottes Charakter, dann werdet ihr den Geist Gottes betrüben. Und somit können wir aus diesem einen engen Zusammenhang des Redens weiter schließen und sagen, wir betrüben den Geist Gottes, wenn wir untreu sind, wenn wir ungehorsam sind, wenn wir Gott nicht vertrauen. Das war das, womit Israel Gott immer wieder versündigt hat, sich ihm gegenüber und von dem Jesaja sagt, ihr habt seinen Geist, der unter euch wohnte, unter euch dort war, damit betrübt. Ihr habt Gott nicht vertraut, ihr wart ihm nicht treu, ihr wart ungehorsam. Das betrübt den Heiligen Geist Gottes. Und was Paulus hier noch dazu sagt, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Nun, warum sagt Paulus hier gerade von diesem Heiligen Geist? Warum erinnert er gerade an diese eine Tatsache, mit dem ihr versiegelt worden seid? Nun, er schreibt ja schon vorher, gleich am Anfang des Briefes an die Epheser, schreibt er in Vers 13 und 14, in ihm seid auch ihr, also in Christus seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In Christus seid ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich denke, dass Paulus hier diese Versiegelung mit dem Geist ganz besonders deswegen hervorhebt, weil genau das ein Werk Gottes in uns ist, für das wir so viel, so besonders dankbar sein sollten, dass ein Betrüben des Heiligen Geistes angesichts dessen, dass wir mit ihm versiegelt worden sind, besonders schlimm erscheint. Schau mal, wenn man dir sagt, du tu dem Mitschüler nicht weh, der noch nie etwas Gutes getan hat, dann sagen wir, ja, okay, man sollte dem anderen nicht wehtun. Ja, er hat mir noch nie was Gutes getan, aber deswegen muss ich ihm noch nicht gleich was Böses tun. Deswegen muss ich ihn nicht schlagen. Wenn man aber dir sagen würde, du tu deinem Nachbarn nicht weh, denn er ist immerhin dein Nachbar, dann sagen wir, oh ja, das hat schon mehr Wert. Denn mit meinem Nachbarn möchte ich möglichst keinen Krieg haben, sondern mit ihm in Frieden leben. Wenn das irgendeiner ist, mit dem ich nicht viel zu tun habe, nun, dann ist es der Anstand, ihm nicht weh zu tun. Aber wenn es mein Nachbar ist, dann ist es schon jemand, der in gewisser Weise mit mir in Verbindung steht. Und jetzt könnten wir diesen Kreis immer enger und enger ziehen und am Ende sagen wir, du tu deinen Eltern nicht weh, die dich jahrelang erzogen haben, die sich so viel Mühe und Arbeit um dich gemacht haben. Gerade denen solltest du nicht wehtun. Oder umgekehrt, tu deinen Kindern nicht weh, denn sie sind dein Fleisch und Blut. Sie sind dir übergeben, die Obhut. Deswegen ist Kindesmisshandlung so viel schlimmer als die Misshandlung eines Tieres oder eines Nachbarn. Wenn man sein eigenes Kind misshandelt, jede Misshandlung ist schlimm, aber sein eigenes Kind misshandeln ist umso schlimmer. Und je enger wir diesen Kreis ziehen, je enger wir sagen, wie viel dieser Mensch wert ist für dich oder dieser Person, umso schlimmer ist es, einen solchen zu verletzen, ihn zu betrüben. Und hier sagt Paulus, der Heilige Geist, mit ihm seid ihr versiegelt worden auf den Tag der Erlösung hin. Das heißt, er ist es, er in deinem Herzen, der Heilige Geist ist es, dem du überhaupt deine Heilssicherheit verdanken kannst. Wenn Gott gesagt hätte, ich rette dich aus dem Sündenschlamm, so wie er zu Israel gesagt hat, ich rette dich aus Ägypten, was hätte jeder Christ von sich aus getan in seinem fleischlichen Leib? Er hätte gesagt, ach, die Gurken in Ägypten sind so gut, ich laufe wieder zurück. Ich bin lieber ein Sklave mit Gurken, als dass ich hier noch ein paar Kilometer durch die Wüste gehe und dann ein Reich Gottes aufbaue, mit Herrlichkeit lebe. Das sind wir Menschen. Das ist, wenn Gott uns errettet und dann alleine lässt. Aber genau das hat er nicht bei uns getan. Er hat uns den Geist ins Herz gegeben, damit er in uns wohnt und uns versiegelt. Sozusagen ein Siegel drauf macht, dass die ganze Welt, selbst die Teufel, sagen können, das hier ist ein Kind Gottes, der hat den Geist in sich, der ist mit dem Heiligen Geist versiegelt, den können wir nicht mehr für uns gewinnen. Natürlich will der Teufel das trotzdem und er wird es versuchen, aber der Geist in uns ist stärker als der Teufel. Nun, damit wir einmal ein Bild dessen haben, ein etwas klareres Bild, wie viel der Geist Gottes in uns wirkt und wie wertvoll er für uns ist, möchte ich einmal einige der Grundlehren über den Heiligen Geist aus der Bibel weitergeben. Ich fürchte, dass der Heilige Geist in vielen christlichen Kreisen so schlecht bekannt ist, dass sie gar nicht mit der Bibel zu sagen wüssten, wozu er da ist, was er so macht. Und was den meisten dann einfällt, ist einfach, na, er ist unser Tröster und er leitet uns. Und das ist dann alles. Nun, dann gibt es noch zu jedem, wo etwas unterbetont wird, gibt es dann jemanden, der betont es dann am Ende über und dann gibt es für die anderen nur noch den Heiligen Geist. Aber was lehrt die Bibel? Nun, ich möchte zum einen darüber sprechen, dass der Heilige Geist Gott ist und dann über die Werke des Heiligen Geistes sprechen. Ich denke, wir glauben alle oder hoffe, dass wir alle davon überzeugt sind, dass der Heilige Geist Gott ist. Er ist Teil der Dreieinheit Gottes, der Trinität. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Stimmt's? Ich denke, darauf können wir uns alle einigen. Nie kann der Vater ohne den Sohn und den Geist sein und wirken. Wenn wir uns das mal überführen, was das bedeutet, der Vater, Gott der Vater, kann niemals ohne den Sohn und ohne den Heiligen Geist sein. Sie sind immer zusammen. Der Sohn kann nie ohne den Vater und ohne den Heiligen Geist sein und wirken. Und so kann auch der Heilige Geist nie ohne Vater und Sohn sein und wirken, sondern sie tun es alle zusammen. Auch sie sind eins, sie sind drei Personen und doch eins, auch wenn sie unterschiedliche Aufgaben haben. Der Heilige Geist ist eines Wesens und er ist gleicher Würde, Macht und Herrlichkeit mit dem Vater und dem Sohn. Der Heilige Geist ist nicht weniger wert als der Vater und den Sohn. Dann würden wir vielleicht sagen, wenn der Heilige Geist genauso wert ist und gleicher Würde und gleicher Macht und Herrlichkeit wie der Vater und der Sohn, warum wird denn dann in der Bibel vergleichsweise viel weniger über den Heiligen Geist gesprochen als über den Vater und den Sohn? Und das hat in besonderer Weise den einen Aspekt, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist gegeben ist, Geist gehaucht ist, der Geist leitet uns durch Gottes Wort und der Geist hat eine besondere Aufgabe, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Der Vater verherrlicht den Sohn, der Sohn verherrlicht den Vater, der Heilige Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Und weil eben das Wort Gottes durch den Geist gegeben ist, auch wenn es Gottes Wort ist, so haben wir in der Bibel eben in besonderer Weise die Verherrlichung Gottes, des Vaters und Gottes des Sohnes im Vordergrund. Weil der Geist, Jesus sagt es selbst seinen Jüngern in Johannes, von dem Meinen wird er nehmen und euch geben und er wird mich verherrlichen. Das ist das eines der Werke des Geistes. Und da ist sicherlich der Grund zu suchen, warum der Geist mehr über den Vater und den Sohn gesprochen hat, statt über sich selbst. Aber der Geist ist mitnichten weniger wert oder in seiner Würde und Macht und Herrlichkeit den anderen beiden untergeordnet. Das ist er nicht. Der Heilige Geist, nun woran sehen wir, dass der Heilige Geist Gott ist? Ihr kennt alle, dass es Glaubensrichtungen gibt und in unseren Tagen, zu unserer heutigen Zeit, auch hier bei uns in der Region, sind es in erster Linie die Jehovaszeugen, die leugnen, dass der Heilige Geist Gott ist. Sie sagen, es ist keine Person, es ist nur eine wirkende Kraft Gottes, aber nicht Gott selbst. Und ich möchte einmal diese Grundlehren der Bibel hier vortragen, und möchte euch bitten, dass ihr das wirklich euch merkt oder aufschreibt, damit niemand von uns, wenn jemals ein Jehovaszeuge mit ihm diskutieren wird, ins Schwimmen gerät, weil er nicht so ganz überzeugt ist oder anhand der Bibel nicht zeigen kann, dass der Heilige Geist Gott ist. Denn stell dir vor, mit dir fängt man an zu diskutieren und du sagst ja natürlich, der Heilige Geist ist Gott. Du sagst das, weil du glaubst, dass es so ist, weil man das immer so gesagt hat. Aber wenn der erst anfängt mit seiner Bibel dir Dinge zu zeigen und du dann nicht zeigen kannst, dass es anders ist, dann fängst du an, in deinem Herzen unsicher zu werden. Ja, ist das denn wirklich biblisch? Wir können es an folgenden Dingen sehen. Das eine, woran wir es sehen können, ist, der Heilige Geist wird in der Bibel synonym mit Gott verwendet. Wer den Heiligen Geist belügt, der belügt Gott. Lass uns einmal kurz Epheser 5 aufschlagen, Verse 3 und 4. Und ich möchte euch zeigen, wie man solche Fragestellungen anhand der Bibel herausfinden kann. Denn es steht in der Bibel tatsächlich nirgendwo der Satz, der Heilige Geist ist Gott. So ein dogmatischer Lehrsatz, wie er in unseren Lehrbüchern steht. So ist es in der Bibel nicht. Aber wenn jemand etwas als Gott bezeichnet, ohne es beweisen zu wollen, sondern einfach es voraussetzt, dann können wir in der Art und Weise, wie man von ihm spricht, herausfinden, dass er Gott ist. Hier Ein Beispiel, Apostelgeschichte 5. Da geht es um Ananias und Sapphira, die wen belügen? Genau, das werden wir jetzt einmal lesen. Vers 3, Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, sodass du den Heiligen Geist belogen hast? Ja, der hat behauptet, das sei der ganze Erlös des Ackers gewesen und dabei war das nur ein Teil des Erlös. Einiges haben sie heimlich für sich genommen, hätten sie nicht machen müssen. Sie haben gelogen. Sie haben den Heiligen Geist belogen, sagt er. Und dann in Vers 4 später sagt Paulus, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Das heißt, wenn er den Heiligen Geist belogen hat, hat er auch Gott belogen. Ein Hinweis darauf, der Heilige Geist ist Gott. Wir können ein weiteres Beispiel nehmen in 1. Johannes 5. Da geht es um das Zeugnis. Um das Zeugnis Gottes. 1. Johannes Kapitel 5, da wird in Vers 9 Folgendes gesagt. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus. Nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Aha, hier könnten wir schon gleich zwei sagen. Wenn der Geist die Wahrheit ist und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben, dann sagen wir, wenn Jesus die Wahrheit ist, wenn der Geist die Wahrheit ist, dann sind Jesus und Geist wohl eins. Nun, das ist Vers 6 und in Vers 9, dort heißt es, wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist das Zeugnis Gottes größer. Hier wird vom Zeugnis des Geistes gesprochen, ein paar Verse weiter vom Zeugnis Gottes. Also schon wieder wird der Geist und Gott synonym verwendet. Jetzt werden wir nicht alles so ausführlich tun, aber ich möchte euch noch mehr Dinge sagen. 1. Korinther 3, 16. Christus ist ein Tempel Gottes. Christen sind der Tempel Gottes. Etwas später, drei Kapitel später, Kapitel 6, Vers 19, sagt Paulus, Christen sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Dort wird also wieder, auch Paulus setzt Heiliger Geist und Gott gleich. Petrus tut es, Paulus tut es, Johannes tut es. Die Aposteln machen keinen Unterschied zwischen Gott und Heiligem Geist. Also waren sie davon überzeugt, der Heilige Geist ist Gott. Und wir müssen uns dann nicht verwirren lassen von Leuten, die an unserer Tür stehen, mit uns anfangen zu diskutieren, dass der Geist nicht Gott sei, sondern nur eine Kraft Gottes. Wir lesen noch mehr in Jesaja 6, Vers 9 bis 10, redet der Herr. Ja, dort spricht der Herr und er spricht etwas. Dieses Zitat, also das, was Jesaja dort schreibt, was der Herr redet, zitiert Paulus auf seinem Weg, ich glaube, das ist, als er nach Rom fahren wollte, in dem Sturm. Auf jeden Fall, Paulus zitiert diese Stelle in der Apostelgeschichte 28, Vers 25. Und er sagt dort nicht, dass der Herr sprach, sondern er sagt dort, der Heilige Geist sprach. Also in der Bibel, im Alten Testament steht, Jahwe redete. Und dann heißt es dort, der Heilige Geist redete. Paulus sagt, ob nun der Heilige Geist oder Jahwe redet, sie sind eins. Also der Heilige Geist ist Jahwe. Ja? Jahwe ist nicht der spezielle Name für den Vater, sondern Jahwe ist der Name Gottes, des dreieinen Gottes. Und im Neuen Testament wird sowohl Jesus als Jahwe bezeichnet, das heißt biblische Stellen im Alten Testament, die sich auf Jahwe beziehen, beziehen sich im Neuen Testament mal auf Jesus, mal auf den Vater, mal, wie hier, auf den Heiligen Geist. Ein Ähnliches gibt es im Psalm 95, Vers 7 bis 11. Dort spricht Gott und in Hebräer wird es zitiert, Hebräer 3, Vers 7, der Heilige Geist hat gesprochen. Ja, und an diesen Stellen sehen wir, die biblischen Schreiber machen zwischen dem Heiligen Geist und Gott keinen Unterschied. Der Heilige Geist ist Gott. Das nächste, was wir sehen, ist, der Heilige Geist ist eine Person. Nun können wir vielleicht sagen, ja, der Heilige Geist ist Gott, weil er ja Gottes Kraft ist, also ist er göttlich. Nein, der Heilige Geist ist nicht nur eine unbestimmte Person, so etwas Unpersönliches wie der Zeitgeist, sondern der Heilige Geist ist eine real existierende Person, nicht ein Mensch, der einen Körper hat, aber eine Persönlichkeit. Die Jehovas Zeugen zum Beispiel sagen, der Heilige Geist sei lediglich die wirkende Kraft Gottes. Nun, wir sehen das zum einen darin, dass er, der Heilige Geist und Gott im Alten Testament oder auch im Neuen Testament gleichgesetzt werden. Wir sehen das daran, dass er Teil der Dreieinheit ist und Gott ist eine Person. Gott ist nicht unpersönlich eine Kraft im Universum. Wir sehen es daran, dass für den Heiligen Geist Personalpronomen genannt werden. Also das sind grammatische Worte wie ich, du, er, sie, es, die man nicht für Gegenstände nimmt, sondern für Personen. Der Heilige Geist sagt ich in der Apostelgeschichte 10 oder 13. Das andere Interessante ist, der Heilige Geist hat im Griechischen ein Neutrum. Er ist Neutrum, das heißt, er ist nicht der Geist oder die Geist, sondern im Griechischen ist es das Geist. Nicht Femininum, Maskulinum, sondern Neutrum, also sächlich. Nun würden wir immer sagen, das Fahrrad, es ist kaputt. Ja, wenn wir von dem Fahrrad sagen, dann sagen, es hat einen Platten. Wir sagen zu dem Fahrrad nicht, er hat einen Platten. Das mag vielleicht jemand sagen, der mit seinem Fahrrad verheiratet ist, also der so eng mit dem Fahrrad zusammengehört, dass das Fahrrad bei ihm mit im Zimmer steht und er es liebt über alles, wie jemand vielleicht mit seiner Geige oder mit seinem Instrument so liiert sein könnte. Den einen oder anderen gibt es. Aber so ist es mit dem Heiligen Geist eben. Es wird gesagt, der, also das Geist, das Pneuma im Griechischen. Aber wenn man von ihm spricht, wird nie von das gesprochen, sondern immer von er, weil da eine Person sich dahinter verbirgt und nicht nur ein unpersönlicher Geist, ein Weltgeist oder ein Zeitgeist oder etwas dergleichen. Der Heilige Geist hat Handlungen wie eine Person und auch Empfindungen wie eine Person. Es heißt bereits schon im Alten Testament, dass er Menschen gerichtet hat oder gestraft hat. Durch David redete er, und er wurde, wie wir es in Jesaja gelesen haben, von den Israeliten betrübt. Also der Heilige Geist handelt wie eine Person und er hat Emotionen, also Empfindungen wie eine Person. Noch viel mehr dazu gibt es im Neuen Testament. Und ich kann dazu von Benedikt Peters die Lehre von Gott empfehlen, die Lehre vom Heiligen Geist. Und er hat eine ganze Menge aufgereiht und ich möchte das nur als Stichpunkte rüberlesen, was wir im Neuen Testament alles in einzelnen Bibelstellen finden, was der Heilige Geist tut. Er lehrt, er erinnert, er überführt, er gibt Zeugnis, er spricht, er tröstet, er beruft, er sendet, er beurteilt, er wehrt, er setzt Älteste ein, er erforscht, er will, er gießt die Liebe Gottes ins Herz der Christen, er liebt, er ruft, der Geist und die Braut rufen, komm, er kann betrübt werden und er kann belogen werden. Das sind nicht Taten von einer unpersönlichen Kraft. Das sind Handlungen einer Person. Wir sehen es weiter, dass der Geist Namen hat. Das ist natürlich nicht beweisend, aber ein weiterer Hinweis. Ja, er wird Geist Gottes, Heiliger Geist, Geist der Heiligkeit, ein guter Geist genannt, Geist des Vaters, des Sohnes, ewiger Geist. Also es gibt verschiedene solche Namen und Titel vom Heiligen Geist. Wir sehen aber auch einige Symbole vom Heiligen Geist, die ich an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber nennen will, damit ihr davon gehört habt, dass der Heilige Geist durchaus auch Symbol, also es gibt Symbole, die genannt werden für den Heiligen Geist in der Bibel. Ein Symbol davon ist der Wind, weil der Wind wirkt wie der Heilige Geist. Man sieht den Wind nicht, aber man sieht die Auswirkungen des Windes. Man spürt ihn, so ist es mit dem Heiligen Geist. Wir sehen seine Auswirkungen, wir spüren ihn, aber wir können ihn nicht sehen. Wir können ihn nicht fassen. Der Heilige Geist wird mit einem Feuer verglichen. Das ist das Zeugnis, von dem der Heilige Geist gibt. Mit Wasser wird er verglichen. Das ist das Zeugnis von der reinigenden und lebensspendenden Kraft Gottes. Oder mit Öl und Salbung wird er verglichen. Also er befähigt zum Dienst. Mit einer Taube, mit einem Siegel, mit einem Unterpfand, mit einem Kleid. Das sind verschiedene Symbole, die man für den Geist, die die einzelnen Apostel für den Geist genutzt haben, um zu erklären, wie sie sein Wirken, wie man sich sein Wirken vorstellen kann. Damit sind wir auch schon bei dem dritten Punkt, dass der Heilige Geist göttlich wirkt. Nun, was sind die Werke des Heiligen Geistes? Was tut er überhaupt und warum ist er da? Nun, das Erste, was wir erkennen, wenn wir sehr unterschiedlich studieren, und ich weiß zufällig bei diesem Thema, weil ich den Benedikt Peters auch persönlich etwas kenne, dass er über Jahre hinweg ein sehr gründliches Studium dessen gemacht hat, was das Werk des Heiligen Geistes ist. Er hat sich wirklich über Jahre alle Bibelstellen angemarkert, die etwas über den Heiligen Geist sprechen, über Gaben sprechen, um in dieser Welt, in der Christenheit, die teilweise sehr verwirrend zu diesem Thema steht, eine sehr klare biblische Lehre haben zu können. Und das ist eben eines der Ergebnisse des Buchs, das er dazu geschrieben hat. Und er tut das eben auch aus dem Griechischen und Hebräischen, weil er ein sehr, sehr guter Griechisch- und Hebräischkenner ist. Und ihm ist aufgefallen, dass man bei dem Heiligen Geist merken kann, es gibt Bereiche, wo der Heilige Geist immer gewirkt hat. Also einzelne Taten, die er immer getan hat. Und es gibt auch unterschiedliches Wirken in unterschiedlichen Zeitaltern. Nun, das gleichbleibende Wirken ist folgendes. Es war immer der Heilige Geist, der Erkenntnis bewirkt hat. Kein Mensch konnte von sich aus erkennen, was Gott will, wie Gott ist, um gerettet zu werden. Der Heilige Geist wirkt Erkenntnis und das war immer so. Das war im Alten Testament so, das ist jetzt so und das wird auch in Zukunft so sein. Der Heilige Geist wirkt Errettung. Nirgendwo ist die Errettung völlig unabhängig vom Heiligen Geist, dass nur Gott und Vater retten würden, nicht aber der Heilige Geist. Umgekehrt, die Errettung gibt es nicht ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt Leben und das war immer so. Es begann mit der Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Benedikt Peters führt hervor, dass dieses Wort, das dort für Schweben genutzt wird, übrigens nur zweimal in der hebräischen Bibel genutzt, das bedeutet, dass es ein fürsorgliches Schweben ist. Das wird noch einmal benutzt, um zu beschreiben, wie der Adler seine Jungen überschwebt, wenn er sie aus dem Nest schmeißt, damit sie fliegen lernen sollen. Ja, dann schwebt er über sie und der Kleine fällt und versucht zu flattern. Und wenn er es nicht schafft, dann fliegt die Adlermutter unter dem Jungen und greift es wieder auf. Dann trägt er es hoch und lässt es wieder fallen. Das ist eine harte Tour, wie die Kleinen fliegen lernen müssen. Aber das machen die Adler so. Und dieses schützende Schweben darüber, das ist es, was dieses Wort sagt. Und im verwandten Aramäischen soll es brüten bedeuten. Also der Heilige Geist wirkt Leben. Er war dabei, als die Welt geschaffen wurde, von der ersten Zeile der Bibel an. Und der Heilige Geist wirkt bis an die letzte Zeile der Bibel, der letzten Verse, da heißt es, und die Braut und der Geist sprechen, komm. Wisst ihr, der Mensch ist eine seltsame Spezies, so schreibt Benedikt Peters. Die Braut ruft an die Menschen, kommt zu Christus, kommt. Aber dem Mensch ist diese Einladung gleichgültig wie nur irgendetwas im Leben. Sie interessiert ihn überhaupt nicht. Aber wenn der Geist in dieses Kommt hinein mit einstimmt, dann wird der Mensch plötzlich überführt und diese Einladung ist für ihn wichtiger als alles andere im Leben. Das ist der Unterschied zwischen, wenn du einen Mensch ruft, komm, Oder wenn der Mensch, der Gläubige, mit dem Geist zusammenruft, komm, und die Menschen kommen. Das zeigt, wie sehr wir von dem Heiligen Geist abhängig sind und dass wir ohne ihn so gar nicht leben können. Nun, das unterschiedliche Wirken in den unterschiedlichen Zeitaltern ist folgendes. Vor der Zeit, als Jesus das erste Mal kam, also vor der ersten Wiederankunft Jesu Christi auf dieser Erde, war das Wirken des Geistes immer nur in einzelnen Menschen. Ja, er war in den Propheten eine Zeit lang, er war eine Zeit lang auch in David. Er kam über die Richter, er war in Josua und Kaleb, er war unter Israel. Er war also immer nur zeitweisig in einzelnen Menschen oder er überkam einzelne Menschen und hat durch sie gewirkt. Aber nie wird gesagt, dass er in ihnen wohnte oder in ganz Israel wäre. Das war eine Verheißung für die Zukunft, für das Reich Gottes. Dann würde der Heilige Geist auf alle kommen. Nun, das Wirken in der Zeit der Gemeinde, also in unserer heutigen Zeit, ist so, dass der Heilige Geist in einer ganzen Gruppe von Gläubigen ist, in jedem einzelnen Gläubigen. Dass er in den Gläubigen wohnt, ist gar nicht mal das Neue. Das tat er ja auch im Alten Testament, in einzelnen Gläubigen. Dass er den Menschen eine neue Natur gibt. Und auch das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er uns eine neue Natur gibt. Auch das ist nicht neu, denn das tat er im Alten Testament, aber eben nur in einzelnen Menschen. Dass der Heilige Geist die Gläubigen erfüllt, ist auch nicht neu. Was einzigartig ist, das neue Wirken des Geistes im Neuen Testament, Zeit der Gemeinde, ist das bleibende Innenwohnen in dem Gläubigen. Der Geist kommt in das Herz des Gläubigen hinein und bleibt darin. Er wohnt in ihm. Wir sehen das in 1. Korinther 3, 16 zum Beispiel. Wir sind der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt. Und dieses Wohnen ist ein bleibendes Wohnen. Das heißt, der Geist kommt in dein Herz. Der Geist ist überall. Er ist Gott. Er ist allgegenwärtig. Aber er sagt, jetzt will ich in den Gläubigen, und zwar in jedem einzelnen Gläubigen der Gemeinde, Wohnung nehmen. Und ich bleibe bei ihm. Ich ziehe da nicht mehr aus. Das andere, was neu ist, ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Das ist das, was Paulus hier nannte. Ihr seid doch mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Wie könnt ihr ihn dann betrüben? Oder anders ausgedrückt, wie schlimm ist es, den Heiligen Geist zu betrüben, mit dem ihr versiegelt worden seid? Ihn solltet ihr als allerletztes betrüben. Und das dritte, was in der Zeit der Gemeinde ein besonderes Wirken des Geistes ist, ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dazu später ein bisschen mehr. Also die bleibende Innewohnung, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist und die Taufe mit dem Heiligen Geist, das sind die Dinge, die er jetzt kollektiv bei allen wirkt. Also alle Gläubigen, nicht nur in einzelnen Gläubigen. Das ist das Wirken des Geistes im Neuen Testament. Und dann gibt es noch ein Wirken des in der Zeit der Regierung von Christus, oder andere nennen es das tausendjährige Reich oder das Friedensreich, allgemein das Reich Gottes. In dieser Zeit wird nach Joel 3, Vers 1 der Heilige Geist nicht nur über eine Gruppe, also eine Gemeinde, ausgegossen werden, sondern über alle. Alle Menschen werden den Heiligen Geist haben und als Ergebnis davon werden alle Gott kennen. Und das wird dieses Friedensreich sein, dieses sogenannte tausendjährige Reich. Und das wird ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird, wenn alle Menschen auf der Erde den Geist Gottes haben werden. Nun, sie sind immer noch in ihrem Fleisch, ja, sie haben immer noch Begierden, sie können immer noch sündigen, so wie wir es heute tun können. Aber wenn wirklich alle Leute den Geist Gottes in sich haben, das wird eine besondere Zeit sein. Und das wird wirklich eine besondere Zeit sein. Nun, ich möchte noch 8 Werke nennen, die der Heilige Geist in den Gläubigen in unserer Zeit heute tut. Und ich halte es für sehr sinnvoll. Und ich bin da auch wieder Benedikt Peters sehr dankbar, dass er so strukturiert alles ganz genau aufzeichnet, ganz genau immer schaut, wie das dort genau steht. Also es gibt wenige, die so gründlich studieren wie Benedikt Peters. Und er hat 8 Werke des Heiligen Geistes entdeckt im Neuen Testament. Und das sind folgende 8 Werke, die in der Errettung von uns einen besonderen Wert sind. Das eine ist Empfang des Heiligen Geistes, dann die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, die Innewohnung des Heiligen Geistes, die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, das Unterpfand des Heiligen Geistes, die Salbung mit dem Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Taufe des Heiligen Geistes. Nun, es gibt andere Bibellehrer, die sagen, einiges davon ist das Gleiche, nur ein anderes Wort dafür. Ich habe versucht, da mal das zu verstehen, aber ich würde sagen, die sind tatsächlich alle ein bisschen unterschiedlich. Es sind mindestens diese 8 Werke, die der Heilige Geist in Bezug auf die Errettung der Gläubigen tut. Es ist nicht die einzigen Werke, die er tut, sondern in Bezug auf die Errettung der Gläubigen. Und man kann sie in 2 Kategorien einteilen, wenn man sie sich so anschaut, und dann merkt man Folgendes. Es gibt 7 individuelle Segnungen oder Wirkungen. Das heißt, 7 dieser verschiedenen Wirkungen tut der Geist an jedem Einzelnen persönlich. Gläubige, ja? An jedem Einzelnen der Gläubigen persönlich. Und eine, die tut er an alle gemeinschaftlich. Und wenn man guckt, nach nicht, ob es individuell ist oder nicht, sondern danach schaut, ist es eine Bedingung, dass der Geist das in mir wirkt oder macht er das bedingungslos, so merken wir auch. Es gibt 7 Wirkungen, die der Heilige Geist ohne jegliche Bedingungen an den Gläubigen tut. Der Gläubige muss nichts dafür tun, der Geist macht es. Und es gibt eine einzige, die eine Bedingung hat. Und diese 2 besondere möchte ich ein bisschen hervorheben. Und zwar ist es das eine Mal diejenige, die eine Bedingung hat, das ist das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Alles andere, die Wiedergeburt, Innewohnung, Versiegelung, Unterpfand, Salbung, Taufe oder auch den Erhalt des Heiligen Geistes, ist ohne Bedingung. Sobald du gläubig geworden bist, dich bekehrt hast, dann kommt der Geist, er wohnt in dir, er macht aus dir einen neuen Menschen, also das ist Wiedergeburt, er versiegelt dich, du bist jetzt Gottes Kind. Er ist ein Unterpfand in dir, das heißt, Gott sagt, das ist wie so ein Angeld, wenn der Heilige Geist in dir ist, kann er dich schon mal nicht in die Hölle schmeißen, denn dann müsste er einen Teil des Heiligen Geistes in die Hölle schmeißen. Das geht nicht. Das ist ein Pfand. Der Heilige Geist in deinem Herzen ist wie ein Pfand, dass Gott dich wirklich endgültig erretten wird. Er salbt dich, damit du befähigt wirst, für ihn zu dienen und Gaben einzusetzen. Und auch die Taufe des Heiligen Geistes ohne Bedingung. Nie finden wir irgendwo in der Bibel zu diesen 7 Dingen, dass wir etwas tun sollen. Es gibt kein Befehlswort, gar nichts. Es gibt nur sprachlich in der Bibel nur eine Information, dass das mit uns passiert ist. Ja? Du bist ein Gläubiger, damit du weißt, was mit dir passiert ist, das sind diese Sachen. Niemals eine Aufforderung, etwas zu tun oder irgendwie so, um mehr davon zu kriegen. Gibt es einfach nicht in der Bibel. Außer die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist kann mehrmals passieren. Sie kann stärker oder weniger ausfallen und hat in besonderer Weise mit dem Gehorsam und mit dem Glauben zu tun. Wir merken übrigens auch, wenn wir vergleichen zwischen Epheser und Kolosser, dass Erfüllung mit dem Heiligen Geist so ziemlich das Gleiche ist, wie erfüllt werden mit dem Wort Gottes. Ich möchte das heute kurz fassen oder gar nicht weiter ausführen, weil wir uns in Epheser 5, Vers 8, viel intensiver mit der Erfüllung des Heiligen Geistes beschäftigen werden, wie wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Denn das ist eigentlich die zentrale Bibelstelle, die uns sagt, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Vielleicht sogar die einzige Lehrstelle die das sagt, wo wir das sehr direkt erfahren. Und da werden wir, wenn wir bis dahin kommen im Epheserbrief, ausführlicher darüber reden. Und dann gibt es 7 individuelle Segnungen mit dem Heiligen Geist. Jeder Einzelne empfängt ihn, wird von Neuem geboren. Der Geist wohnt in jedem Einzelnen. Wir werden versiegelt unter Pfand des Heiligen Geistes, die Salbung. Und auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist ein Einzelwerk, das der Heilige Geist individuell bei jedem Einzelnen tut. Was er nicht bei jedem Einzelnen tut, sondern was in der Bibel immer, und ich habe es wirklich nachgeprüft, ich habe mir all diese Bibelstellen aufgeschlagen und durchgelesen, ob der Benedikt Peters dort wirklich ganz recht hat. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird niemals im Zusammenhang mit einem einzelnen Menschen erwähnt, sondern sie wird immer als kollektives Werk des Geistes an eine komplette Gruppe, und zwar an alle Gläubigen, erwähnt. Es gibt wirklich nichts anderes. Ihr könnt gerne gucken und mich eines anderen belehren, aber ich habe nichts anderes gefunden. Es gibt 4 Bibelstellen, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, jeweils, die beschreiben, dass Johannes der Täufer sagte, der Messias, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, nicht nur mit Wasser, wie ich es tue. Jesus sagte seinen Jüngern, das ist 4 von den 7 Erwähnungen im Neuen Testament. Jesus sagt seinen Jüngern, geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft werdet. Das sind schon 5 Hinweise darauf, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also eine Ankündigung. Was wir dann in der Apostelgeschichte sehen, ist Apostelgeschichte 2, der Heilige Geist kommt auf die Jünger. Dann gibt es von Petrus nochmal eine Erwähnung in Apostelgeschichte 11, Vers 16. Und dort soll er sich verteidigen, warum er zu den Heiden gegangen ist. Und er sagt, ich erinnerte mich an das Wort, das Jesus sagte, ihr werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Also das heißt, Petrus sagt von damals wieder, es wurde angekündigt. So, und jetzt gibt es eine einzige Bibelstelle in 1. Korinther 12, Vers 13, die spricht davon, dass die Gläubigen in dem Geist, durch den Geist in einen Leib hineingetauft worden sind. 1. Korinther 12, 13. Gläubige sind durch den Geist in einen Leib hineingetauft worden. Also sprich, alle gemeinsam sind durch die Taufe des Geistes in eins geworden. Jetzt müssen wir daraus schließen, also zumindest wüsste ich nicht, wie man es anders erklären kann. Vor Pfingsten wurde angekündigt, dass die Taufe mit dem Geist kommt. Nach Pfingsten wird gesagt, sie war schon. Also ist auf Pfingsten die Taufe mit dem Heiligen Geist geschehen, wo alle Gläubigen in eine Einheit hineingetauft wurden. Und jeder neue Gläubige, der hineinkommt, ist ebenfalls mit hineingetauft in eine Gemeinde. Das sehen wir auch an die Epheser, die ja allesamt nicht da waren. Kein einziger aus Ephesus war dabei bei der sogenannten Geistestaufe. Bei Pfingsten wollte ich eigentlich sagen. Und in Epheser Kapitel 4 lesen wir, dass es einen Herrn und eine Taufe und einen Glauben gibt. Ich glaube, das ist Vers 3. Jetzt habe ich meinen Epheser verloren. Vers 5. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und sie wurden ja nicht alle zusammen im Wasser getauft auf eins, die ganze Gemeinde. Trotzdem sagt er, ihr seid alle eine Taufe. Also mit eurer Bekehrung seid ihr in diese eine Geistestaufe hineingekommen. Nun, das sind kurz einmal die Grundlehren dessen, was der Heilige Geist tut, wie er wirkt und auch seine besonderen Wirkweisen zu dieser Zeit der Gemeinde, in der wir heute leben. In der Hoffnung, dass ihr ein Stück weit eine Ahnung von dem habt, was der Geist in uns wirkt und auch wie wertvoll es ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Und dann kommt wieder die Aufforderung von Paulus, wenn der Geist das ist, was dich wirklich zur Errettung bringt, wenn du ohne den Geist keine Errettung haben kannst und wenn der Geist dich nicht nur errettet und dich alleine stehen lässt und sagt, jetzt lauf mal irgendwie in den Himmel hinein, sondern sagt, ich komme, ich wohne in dir, ich wirke in dir, ich versiegele dich, Ich werde alles tun, dass du gerettet wirst und verherrlicht wirst, bis du umgestaltet bist in das Bild von Jesus Christus. Wenn also unser ganzes Leben als Christen, was wir tun und lassen sollen, ein Werk des Heiligen Geistes in uns ist, wie dankbar sollten wir für den Geist Gottes sein? Wie sehr sollten wir danach streben, mit ihm erfüllt zu werden, indem wir ihm gehorsam sind, indem wir ihm glauben und das tun, was Gottes Wort uns sagt. Und auch dafür beten. Und wie sehr sollten wir darauf achten, diesen Heiligen Geist nicht zu betrüben. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Unser Gott und Vater, dich wollen wir anbeten, ehren und erheben. Und ganz besonders dafür, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Ich will dich bitten, dass du in uns die Wertschätzung und Achtung vor dem Heiligen Geist erhebst, dass du uns die Liebe zu dir als Gott, dreieinen Gott, stärkst, dass du uns davor bewahrst, den Heiligen Geist zu betrüben. Ich will dir danken, dass du uns den Geist ins Herz gibst. Ja, Vater, der du so viel Gutes für uns tust, dich bitten wir in Jesu Namen. Und wir wissen, dass es dein Geist ist, der uns errettet, der uns durchträgt, der uns verändert. Und somit sind wir dir, dreieinen Gott, dankbar für dein Erlösungswerk. Amen.